Okay. Die Kioskfalle. Teils wirklich so erlebt. Als ich vor gefühlten 100 Jahren vom beschaulichen, dorfähnlichen Oldenburg zwecks Studium in das große, dorfähnliche Hannover übersiedelte, gab es für mich nur einen Stadtteil, der als Brutstätte meines geistigen Wirkens in Frage kam: Linden. Aus Erzählungen von Freunden, die bereits in der schönsten der hässlichen Städte, wie ich sie gerne nenne, lebten, wusste ich, yeah, in Linden geht die Post ab, die Limmer Straße habe Kiezcharakter, die Kneipen werden unzählig und urig, die Menschen hier würden südländisches Flair versprühen und seien alle schön und immer gut gelaunt. Was ich aber besonders entzückend und vor allem praktisch fand, in Linden sei die Kioskdichte derart hoch, dass man nie weiter als 100 Meter zu so einer Bude laufen müsse. Dieser Aspekt der räumlichen Überversorgung mit Zigaretten und Bier trieb mir die Freudentränen in die Augen. Als Oldenburger war ich es gewohnt, meine Wochenenddrogen bei irgendeiner Tankstelle zu erwerben, da Trinkhallen spärlich gesät waren und auch am Samstag... Ist das Mikro weg? Nee, Entschuldigung. Meine Wochenenddrogen bei irgendeiner Tankstelle zu erwerben, da Trinkhallen spärlich gesät waren und auch am Samstag ihre Pforten gerne mal um 21 Uhr verriegelten. Ich muss meinen Eltern dankbar sein, dass sie ihr Haus immerhin gegenüber einer großen Araltanke erbauten, deren Preise für einen Schüler aber horrend hoch waren, so dass mein Blut schon früh mit Dortmunder Union Export und lauwarmer Maurerpisse, sprich Korn plus Fanta, verunreinigt wurde. Man kann sich also meine großen Augen vorstellen, als ich am Tag nach meinem Umzug in eine gemütliche Lindener Studentenbude zum ersten Mal die Ungerstraße rauf und runter flanierte und auf diesen vielleicht 300 Meter Asphalt nicht weniger als 4 Kioske zählte. An jedem einzelnen kaufte ich mir ein Bier, setzte mich damit an meinen Küchentisch und dachte nach. Ja toll, dachte ich, 4 Kioske, alle ungefähr gleich weit weg von meiner Wohnung. Und nun? Musste ich mich jetzt einen Stammkiosk suchen? Dann würden die anderen Kioskbetreiber mich aber immer sehen und sich zu Recht fragen, warum erwählte der Neue ausgerechnet seine Bude, warum nicht meine? Da ich mir außerdem leicht vorstellen konnte, dass diese Art des Gewerbes ein eher überschaubares Einkommen mit sich bringt, war es doch nur fair, mein Geld gleichmäßig zu je 25% auf die 4 netten Südländer aufzuteilen, oder? Oder sollte ich den kleinsten Laden zu meinem Bevorzugten machen? Auch sonst hatte ich stets ein Herz für die minder Bemittelten und Schwachen. Andererseits hatte ich bei meinem ersten Besuch dort feststellen müssen, dass die Auswahl an Kippensorten Bier und Knabberzeug äußerst dürftig war. Da hatte ich mir was Schönes eingebrockt. Noch keinen Tag in meinem erhofften Paradies hatte die Stadt mich bereits tief in ihren Sumpf gezogen und mir 4 Probleme aufgehalst, die zu lösen ich erst nach dem 4. Bier imstande war. Das bildete ich mir jedenfalls ein. Es war nicht bei den 4 Bieren an dem Abend geblieben. Mit einem ganz enormen Schädel der Kategorie C taperte ich am nächsten Morgen in meine Küche und staunte nicht schlecht. An einer Wand hing ein langes Stück weiße Tapete, deren Bekritzelung mich zuerst an einen WG-Abwaschplan erinnerte. Ich überlegte, wer meine Mitbewohner sein könnten, bis mir nach ein paar Minuten des Kopfkratzens einfiel, dass ich ganz, ganz sicher allein in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung lebte. Ich trat näher an die schwarzen Linien, Zahlen und Buchstaben heran und betrachtete die Hieroglyphen mit blinzelnden Augen. Dann fiel mir alles wieder ein, das Kioskdilemma. Und mein Plan, künftig mit reinem Gewissen durch meine Straße gehen zu können. Von oben nach unten gab es 4 Spalten. Je eine für einen Kiosk, links daneben ebenfalls senkrecht, hatte ich offensichtlich die restlichen Kalenderwochen des Jahres notiert. Dann war da alles voller Xe. Aha, ich verstand. Ich wollte splitten. In jeder Woche den Kiosk wechseln, sodass ich überall ein gleich guter Kunde sein würde. Um diese Ausgewogenheit auch in klingender Münze auszudrücken, hatte ich hinter jedes X das Wort Betrag geschrieben. Wenn ich also in Woche 15 bei Kiosk 1 30 Euro ausgeben würde, könnte ich das hier fein notieren und in Woche 16 bei Kiosk 2 haargenau dieselbe Summe lassen. Ausgeklügelt, clever, perfekt. Alle Achtung, Max, das hast du gut gemacht, murmelte ich vor mich hin und freute mich auf die kommende Zeit der Kioskgerechtigkeit. Aber ich hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht, beziehungsweise ohne Mehmet, Mustafa, Ali und Vincenzo, die Namen der Betreiber meiner 4 persönlichen Höllen, die sie mir nach und nach unter wildem Händeschütteln und Du-Anbieterei verrieten. Ich weiß, was einige Irritierte nun denken, wozu gibt es Supermärkte? Knuspriges und Alkoholiker kosten dort die Hälfte und Rauchware kann man dort ebenfalls erstehen. Die Antwort ist so kurz wie ihr langer Inhalt: Schlangen. Menschliche Schlangen vor Kassen, deren Gift tausendmal tödlicher ist als das einer speienden Kobra. Außerdem war ich ja Student. Die ersten 2 Monate verliefen nahezu reibungslos. Vincenzo mit seinem Mini-Bütchen machte den Anfang. Zwar musste ich ein Kratzen im Hals in Kauf nehmen, da er meine angestammte Zigarettenmarke nicht im Sortiment hatte. Dafür herrschte in seinem Laden eine heimelige Atmosphäre. Schon nach 4 Tagen kannten wir unsere Vornamen und duzten uns. Dann kam Mehmet, der Walmart unter den Kiosken. Da dieser Luxustempel der Kleinversorgung sogar über eine Kühltheke mit Schafskäse und eingelegten Oliven verfügte, da zu einem hauseigenen Buffet bringen Dienst für spezielle Anlässe, wähnte ich hier den König unter den Lindner Kioskbetreibern. Es war fast wie ein überteuerter Supermarkt, aber eben ohne Schlange. Mustafa und Ali wiederum fielen in die Kategorie Fensterverkauf. Nahezu unsichtbare weiße Klingeln, irgendwo am identisch weißen Schiebefenster angebracht, sollten die beiden aus ihren unsichtbaren Ecken treiben und zum Geschäftsabschluss einladen. Akribisch notierte ich jeden Einkauf, um am Ende der Woche die jeweilige Endsumme einzutragen. So hatte ich gleichzeitig eine Übersicht über meinen Haushalt, was meinem kleinen Geldbeutel zugute kam. Wenn ich am Freitag zum Beispiel erkennen musste, dass mein Budget knapp wurde, kaufte ich mir Tabak statt Filter. Und wenn ich am Sonntagabend feststellte, dass mir noch 2,10 Euro für die erforderliche Summe fehlten, freute ich mich über 2 Bier mehr plus einen Lakritzeschnuller. Mit der Zeit aber veränderten meine neuen Freunde ihr Gebaren. Der Gruß fiel immer karger aus, Smalltalk gab es fast keinen mehr und bei der Verabschiedung beließen sie es bei einem Tschüss. Warum wurde mir kein schöner Tag mehr gewünscht? Im Gegenteil, es kam immer häufiger vor, dass ich nur noch Wörter in fremder Zunge bzw. fremder Sprache hörte, womöglich beschimpften und verfluchten sie mich schon. Als ich Mehmet nach mehrwöchiger Abwesenheit in seinem Luxustempel mal zufällig auf der Straße traf und freundlich Hallo sagte, zeigte er mir den goldberingten Mittelfinger. Ali machte an Tag 1 in Woche 9 als erster den Mund auf. »Wo bist du gewesen, ne?« »Ach du Scheiße.« Darauf war ich nicht vorbereitet. Wenn ich ihm irgendwas von einem Urlaub oder einem Schienbeinbruch vorlog, konnte ich nicht gewiss sein, dass er mich in den letzten 3 Wochen nicht bei der Konkurrenz gesehen hätte. Eine fiese Frage war das. Ich stammelte los. Weißt du, ist mir gar nicht so aufgefallen. War ich wirklich so lange nicht mehr hier? Ich mach das so aus dem Bauch raus. Er holte ein kleines Büchlein hervor. Genau 21 Tage. Und dann begann er mit seinem Sermon, seine Mutter läge todkrank in der Türkei, er müsse da auch mal Geld hinschicken, sein neuer Flachbildschirm sei auch noch nicht abbezahlt und überhaupt so schwierige Zeiten. Seine Augen bekamen einen unheimlich traurigen Glanz. Zum Schluss bot er mir an, sämtliche Sachen für mich zu bestellen, die er nicht führte, ich aber gerne hätte. Mich packte das schlechte Gewissen. War mein Plan etwa doch nicht so ausgereift, wie ich angenommen hatte? In der Woche ließ ich ein kleines Vermögen bei Ali, um ihn wieder milde zu stimmen. Dieser Monat würde mich tief in die roten Zahlen reißen. Als ich am Freitagabend Ali Specks genoss und froh war, dass die Woche bald ein Ende hatte, verschluckte ich mich, als mir einfiel, dass die Woche ja bald ein Ende hatte. Und dann? Mehmet würde bestimmt schon warten. Samstag stand ich um 8 Uhr auf und wusste, was zu tun war. Es gibt da einen netten Kostümverleih im Köthener Holzweg. 2 Stunden später war ich Besitzer eines Ganzkörper-Batman-Kostüms, eines Vampir-Outfits mit einem prima Kapé, das man sich über den Kopf ziehen konnte, einer sauteuren Sherlock-Holmes-Aufmache aus dickem Tweed mit einem Hut, der tief über die Augen gezogen werden konnte, sowie einer schlichten Strumpfmaske mit Schlitzen für Augen, Nase und Mund. In der Nacht von Sonntag auf Montag wachte ich schweißgebadet und brüllend auf. Im Traum hatte Vincenzo vor mir gestanden. Der kleine Italiener war umringt von seiner Mafia-Familie, die Maschinengewehre im Anschlag. Ganz dicht stand er vor mir, sein Pizza-Atem ließ mich beinahe ohnmächtig werden. »Ich habe dich gesehen«, hauchte er mir faulig in die Nase. »Ich weiß, was du letzten Abend getan hast.« »Warum sucht der Vogel sich nicht einfach einen neuen Kiosk?«, höre ich 9-mal kluge Köpfe nun anmerken. »Gibt ja schließlich genug in Linden.« Wenn man nie weiter als 100 Meter zu einem laufen muss, kann es ja so schlimm nicht sein. Prinzipiell eine gute Idee. Alleine mein überaus ausgeprägter Lokalpatriotismus verbot es mir, nach umliegenden Alternativen zu suchen. Als Oldenburger wäre ich auch gerne Anhänger von 96 oder St. Pauli. So aber schlägt mein Herz für einen abstiegsbedrohten Fünfligisten. Kacke. Als Student der Psychologie fragte ich mich natürlich schon, ob es gesund war, sich bei Dunkelheit in Batman zu verwandeln, inklusive der spitzen Ohren, seine Stimme zu verstellen und bei Mehmet zwei Becks und eine Chesterfield zu ordern. Aber es gab kein Zurück mehr. Ich war gefangen in der Kioskfalle. Nach und nach ging ich völlig in meinen Rollen auf. Als Detektiv im Karomantel führte ich stets eine Lupe bei mir, den mächtigen Dracula verpasste ich sogar ein Plastikgebiss mit scharfen Eckzähnen. Bei der Strumpfmaske gab es beim ersten Auftritt selbstverständlich ein kleines Missgeschick. Direkt als Ali mich vor seinem Schiebefenster erblickte, holte er blitzschnell eine doppelläufige Schrotflinte hervor und schrie: "Verpiss dich oder ich blast dich weg!" Damit hatte ich gerechnet. Ich hob meine Arme und deutete mit dem Kinn auf meine Brust. Dort hatte ich ein Post-it angehaftet. "Dies ist kein Überfall", stand da mit drei Ausrufezeichen. Und eine Zeile tiefer: "Ich hätte gerne drei Harry und eine Camel." Natürlich musste ich auch meine Trink- und Rauchgewohnheiten umstellen und wollte ich inkognito bleiben. Am zweiten Abend zuckte er zwar noch kurz bei meinem Anblick, verzichtete aber auf die Androhung des Wegblasens. Mein Professor war begeistert, als er meine Hausarbeit über fortgeschrittene Schizophrenie las. Ich bekam eine glatte Eins. Aber es wurde immer schlimmer. Sobald mein Zigaretten-, Bier- oder Chipsvorrat zur Neige ging, bekam ich eine Gänsehaut und meine zitternden Hände wurden feucht. Meine Freunde und Kommilitonen wunderten sich zunehmend über mich, da ich zwischendurch immer wieder in eine der vier Rollen verfiel und urplötzlich mit der Lupe auf Spurensuche ging oder wild Sachen zu zählen begann. Dazu muss man wissen, ich fühlte mich eher in der Rolle des Sesamstraßengrafes wohl als der eines klassischen Vampirs. Dann der Showdown. Ich schlich katzengleich in Woche 13 in schwärzester Nacht in meinem Batman-Outfit an den Häuserwänden entlang, verharrte ab und zu, ob nicht irgendein Unheil über Hannover City kommen könnte, sehnte mich nach einem Robin und sprang in Superheld-Manier die drei Stufen zu Mehmets Eingang hinauf. Im nächsten Augenblick hörte ich, wie hinter mir die Tür ins Schloss fiel und zweimal abgeschlossen wurde. Mehmet ließ den Schlüssel in seiner Hand baumeln. Sein Gesichtsausdruck verriet nichts Gutes. "Intervenzione!" Vincenzo war hinter der Schafskäse- und Oliventheke hervorgesprungen. Alis und Mustafas Köpfe tauchten hinter der Kasse auf. Ich rüttelte an der Tür, aber Mehmet nahm mich bestimmt am Oberarm. "Es ist vorbei, Max, so geht das nicht weiter", sagte deine tiefe Türkenstimme. Ich wurde in einen Kreis aus Stühlen geführt und musste in der Mitte im Schneidersitz Platz nehmen. Anfangs leistete ich noch Widerstand, versuchte mein Handeln und Treiben zu rechtfertigen, machte auch sie verantwortlich, machte die Stadt Hannover verantwortlich, die pro Straße nicht mehr als einen Kiosk erlauben dürfe. Wir sprachen lange miteinander. Meine Batman-Ohren hingen schlaff herab. Irgendwann weinte ich bitterlich. Der ganze Druck der letzten Wochen fiel mit einem Schlag von mir. Nach über zwei Stunden hatten wir die Intervention erfolgreich abgeschlossen. Mustafa fand die richtigen Worte. "Na, weißt du, klar, Kiosk ist hartes Geschäft hier. Dem einen geht gut, dem anderen geht nicht gut. Aber wir kommen schon klar, gibt genug Alkoholiker und Raucher in Linden. Wollen alle Geld verdienen. Wollen aber nicht, dass wegen uns jemand Ballerballer wird und du bist Ballerballer, Max." Die Geschichte liegt nur ein paar Wochen zurück. Inzwischen verlasse ich pfeifend das Haus und steuere den Kiosk an, der mir gerade am meisten zusagt. Vorbei die Zeiten der Buchführung, passé die nächtlichen Ausflüge in Verkleidung. Am wichtigsten aber, endlich ein reines Gewissen und kein Stress mehr. Schlimm wird's nur, wenn ich Hunger bekomme. Mittlerweile habe ich 11 Flyer von Pizzabringdiensten hier. Ich glaube, es geht schon wieder los. Hilfe.